Also die größte Errungenschaft, die die Europäische Union für uns alle mitbringt, und ich glaube, dass viele von uns es mittlerweile vergessen haben, ist, dass wir in Mitteleuropa seit 70 Jahren Frieden haben. Das heißt, seit über einem halben Jahrhundert bringt uns die Europäische Union Frieden, Stabilität, aber auch Wohlstand.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 16 von Gemeinsam Zukunft gestalten. Mein Name ist Daniela Lucia Bichl, ich bin Community Managerin der ÖJAB und hoste diesen Podcast. Dieses Mal haben wir Sebastian Frank und Julia Probst von der Europäischen Bildungsarbeit der ÖJAB zu Gast und wir sprechen ganz allgemein über die Bedeutung der EU und welche Themenfelder die ÖJAB in ihren EU-Projekten abdeckt. Und natürlich auch, wie wichtig es ist, an der EU-Wahl am 9. Juni teilzunehmen. Viel Freude mit der heutigen Episode von Erasmus bis zur Wahl, europäische Bildungsarbeit in der ÖJAB.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖJAB-Podcast. In unserer heutigen Episode, da geht es um die europäische Bildungsarbeit in der ÖJAB und ich freue mich heute darüber, mit Sebastian Frank und Julia Probst sprechen zu dürfen. Ihr beide, ihr arbeitet mit viel Herz und Engagement an euren Teams, an unseren ÖJAB-EU-Projekten und wir befinden uns in eurem Headquarter hier im Lebenscampus Wolfganggasse und ja, danke, dass wir hier sein dürfen und schönen guten Morgen an euch beide.
Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Zuallererst, bevor wir ins Thema einsteigen, da gebe ich immer unseren Gästen noch die Gelegenheit, sich selber vorzustellen. Und deshalb, ja, meine Einstiegsfrage an euch beide. Wer sind Julia und Sebastian und was sollten wir unbedingt über euch wissen?
Ja, mein Name ist Sebastian Frank. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe zwei kleine Kinder, mit 2 und 5 Jahren und darf als glühender Europäer seit 5 Jahren in der europäischen Bildungsarbeit der ÖJAB arbeiten und hier bei uns mit unseren internationalen Projektpartnerinnen EU-Projekte umsetzen.
Julia?
Mein Name ist Julia Probst. Ich bin seit 3 Jahren bei der ÖJAB und seit kurzem eben auch die Stellvertretung von Sebastian.
Und was machst du, wenn du nicht gerade an unseren EU-Projekten arbeitest? Was macht dich als Menschen aus?
Was macht mich als Menschen aus? Ich glaube, ein Punkt, der mich ausmacht, ich fahre gerne Fahrrad. Ich bin nach meiner Elternzeit zur ÖJAB gekommen. Das heißt, ich habe eine kleine Tochter. Und singe im Chor und mache gerne Yoga.
Sebastian, du radelst ja auch ab und zu in die Arbeit.
Auch mich trifft man des Öfteren verschwitzt mit Helm in der Früh, während ich mein Radl unten in den Radlkeller hineinstelle. Ist für mich eine ganz tolle Möglichkeit, einfach in den Tag zu starten. Ich habe knapp 10 Kilometer in die Arbeit. Und dann komme ich einfach schon einmal bewegt und Kopf ausgelüftet in der Früh ins Büro. Wenn ich nicht am Fahrrad sitze und nicht in der europäischen Bildungsarbeit tätig bin, verbringe ich natürlich sehr viel Zeit mit den Kindern und mit der Familie. Das ist wirklich Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Wir sind sehr, sehr viel in der Natur draußen. Heißt, unser Garten in der Wohnung, die wir haben, spielt eine ganz große Rolle. Derzeit blüht und gedeiht alles und wir essen jeden Abend Salat, weil wir so viel Salat im Hochbeet haben, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen und aufhören sollen.
Ja, danke, dass ihr uns das ein bisschen geschildert habt. Bevor wir über eure EU-Projekte noch im Detail sprechen, aber vorher interessiert mich auch noch und vielleicht auch unsere ZuhörerInnen, was hat euch zur ÖJAB geführt und konkret zur europäischen Bildungsarbeit?
Also es ist so, dass ich bis unsere erste Tochter auf die Welt gekommen ist, 15 Jahre ehrenamtlich als Notfallsanitäter beim Roten Kreuz gefahren bin. Und damit habe ich schon seit vielen, vielen Jahren einen engen Zugang zum NGO-Bereich. Und nach 5 Jahren in einem Startup, wo ich Projektmanagement gemacht habe, durfte ich ein Jahr danach mein Hobby zum Beruf machen und habe hauptberuflich in der Ausbildungsabteilung beim Roten Kreuz, damals noch in Innsbruck, gearbeitet. Und dann sind wir 2018 nach Wien übersiedelt und für mich war klar, ich möchte im NGO-Bereich bleiben und habe mich dann einfach ein bisschen umgeschaut, welche Bereiche kommen für mich in Frage. Und dann habe ich ein ganz tolles Jobangebot von der ÖAB bekommen und habe dann im Dezember 2018 eben bei der ÖAB begonnen. Und da war damals gerade die Stelle vakant, wie ich begonnen habe, für europäische Bildungsarbeit, für die Umsetzung der EU-Projekte. Und ich bin sehr blank auf diese Seite, gebe ich ehrlich zu, in diesen Job hinein gegangen und habe mir eigentlich in den ersten Monaten die Umsetzung, die Förderrichtlinien, die Art und Weise, wie man mit internationalen Projektpartnerinnen zusammenarbeitet, fast selbst beigebracht.
Learning by doing.
Learning by doing, ganz genau. Ja, ich glaube, ich bin sowieso ein Learning by doing Mensch. Ich glaube, dass das die Art und Weise ist, wie man Dinge am besten lernt. Und ja, so bin ich in den Bereich der europäischen Bildungsarbeit hineingekommen und da bin ich nach wie vor und darf dieses Team leiten und bin sehr glücklich über diese Stelle.
Ja, gut für uns. Ja, liebe Julia, du hast es vorher kurz erwähnt, du bist nach der Elternzeit zur ÖIAB gekommen und in die europäische Bildungsarbeit. Was hat dich dazu bewogen, nach der Elternzeit dann hierher zur ÖIAB zu kommen?
Ich habe zu dem Zeitpunkt einen Job gesucht, der bei mir verschiedene Welten vereint. Ich habe davor zum einen sehr viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und auch in der globalen Bildungsarbeit. Also da geht es viel darum, Global Citizenship zu lernen, Werte zu vermitteln etc. Das hat mir zum einen sehr viel Spaß gemacht. Und das war das eine Standbein. Aber zum anderen habe ich auch viel im NGO-Bereich gearbeitet und dort halt eher das Projektmanagement gemacht. Und das hat mir genauso Spaß gemacht. Und ich habe einen Job gesucht, der beides irgendwie vereint. Der auf der einen Seite so dieses ganze Organisatorische hinter den Projekten stemmt und auf der anderen Seite aber trotzdem auch immer wieder einen Umsetzungsteil hat und mit Menschen arbeitet. Und genau das habe ich gesucht und gefunden bei der ÖIAB.
Schön, und das stelle ich mir jetzt auch abwechslungsreich vor, so wie du das jetzt geschildert hast, aber Sebastian mir auch schon in einigen Gesprächen erzählt hat, dass diese zwei Bereiche auch einfach Tag für Tag immer Neues bringt und Abwechslung.
Unbedingt, ja.
Ja, und es wird auch einfach nicht langweilig, weil wir einfach immer wieder unterschiedliche neue Sachen machen und damit halt genauso. Learning by doing bleibt über die Jahre. Wir lernen immer wieder was Neues und machen auch immer wieder was Neues.
Und ab und zu gibt es auch Podcast-Aufzeichnungen.
Ja.
Wenn wir jetzt mal so allgemein zur Europäischen Union, zur EU kommen, auf dem Weg hierher zur Podcast-Aufzeichnung, da haben mich wieder einige Wahlplakate angelacht oder einige Gesichter von Wahlplakaten. Das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass die nächste Wahl bevorsteht. Und in diesem konkreten Fall jetzt die EU-Wahl am 9. Juni. Was bedeutet in diesem Kontext für euch persönlich die EU, die Europäische Union? Sebastian, du hast eingangs erwähnt, du bist ein glühender Europäer. Was können wir uns darunter vorstellen?
Also die größte Errungenschaft, die die Europäische Union für uns alle mitbringt, und ich glaube, dass viele von uns es mittlerweile vergessen haben, ist, dass wir in Mitteleuropa seit 70 Jahren Frieden haben. Und wenn man sich die Kriegshistorie von Europa anschaut, dann ist diese, ich habe jetzt letztens gerade einmal so eine, da war das auf einem Balken dargelegt, ja, und rot waren Kriegszeiten und blau waren Friedenszeiten. Und es gab noch nie einen blauen Balken, der 70 Jahre in Mitteleuropa durchgehend blau war. Also wir haben in Mitteleuropa, und ich muss leider Mitteleuropa sagen, bis vor 3 Jahren hätte ich Europa sagen können, mittlerweile muss ich leider Mitteleuropa sagen, haben wir in Europa Frieden. Und das ist für mich die wirklich allergrößte Errungenschaft, die Europäische Union für uns mitbringt. Das heißt, seit über einem halben Jahrhundert bringt uns die Europäische Union Frieden, Stabilität und aber auch Wohlstand. Ja? Und die etwas älteren Zuhörerinnen und Zuhörer können sich noch gut an stundenlange Grenzkontrollen am Weg in den Urlaub nach Italien erinnern. Oder wenn man nach Innsbruck übers deutsche Eck gefahren ist, bis 3 Stunden am Walserberg standen, bis zur Passkontrolle gekommen bist. Das ist mittlerweile alles weg. Ja. Früher hast, wenn du in Italien Nudeln eingekauft hast, hast du die unter deinem Gepäck versteckt. Mittlerweile haben wir in Europa freien Warenverkehr. Früher hast du Zehntausende Lira mit dir in den Urlaub mitgeschleppt nach Italien. Mittlerweile kannst du überall mit dem Euro zahlen. All diese Kleinigkeiten sind für uns selbstverständlich geworden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns das in Erinnerung rufen und uns klar ist, wo wir alle einzelnen Länder in Europa stehen würden, wenn wir dieses große Projekt der Europäischen Union nicht hätten.
Julia, ich schaue jetzt zu dir rüber. Vielleicht mit dem Fokus, welche Chancen bringt die Vernetzung auch zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten oder einfach uns Menschen auf europäischer Ebene?
Also ich bin selbst nach der Wende geboren. Das heißt, genau das, was Sebastian eigentlich schon beschrieben hat, war für mich immer Realität. Ich bin immer in einer Welt aufgewachsen, wo es eigentlich gefühlt keine Grenzen gab und wo wir uns frei bewegen konnten. Und was wir aber eben auch einfach gerade in den letzten Jahren immer wieder merken, ist, das ist etwas, was uns wichtig sein sollte, denn das ist auch nicht unumstößlich. Und ich glaube, gerade diese gelebte Kooperation und Zusammenarbeit lässt uns spüren, was wir eigentlich auch haben durch die EU. Denn sonst ist es eben, sind das vergessene Privilegien, die wir gar nicht merken, die wir gar nicht wahrnehmen können in unserem Alltag. Und ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, eben auch eine Zusammenarbeit, einen Austausch innerhalb der EU zu fördern, sei es auf ganz kleiner Ebene, sei es auf größerer Ebene, damit wir noch in Kontakt damit kommen. Denn eben so Leute wie ich, die in einer Welt aufgewachsen sind, wo das gar nicht mehr spürbar war, wissen eigentlich gar nicht, was vielleicht auch, was wir verlieren könnten, wenn es das nicht gäbe.
Ich habe vorher die EU-Wahl angesprochen. In den letzten Jahren war die Wahlbeteiligung oder hätte höher sein können, jetzt aus meiner persönlichen Einschätzung heraus. Wie schätzten ihr die Stimmung in der österreichischen Bevölkerung gegenüber der EU ein?
Also das Ö1-Mittagsjournal macht derzeit einen großen Schwerpunkt jetzt vor der EU-Wahl. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen gehört, dass es eine ganz aktuelle Studie gibt, dass die Tschechen und die Österreicher die beiden Länder sind, wo die EU-Skepsis am allergrößten ist. Und ich habe mich schon ein bisschen selbst gefragt, warum das so ist. Ja, ich habe vorher schon ein paar so Selbstverständlichkeiten erzählt, wo ich glaube, dass wir uns ein bisschen in Erinnerung rufen müssen, was die EU und was die EU-Institutionen für uns tun. Und gerade gestern im Mittagsjournal haben sie gesagt, dass wenn man jetzt regional schaut, sind die zwei kleinsten österreichischen Bundesländer rein finanziell die größten Profiteure des EU-Beitritts von Österreich 1995. Also das Burgenland und Vorarlberg sind die zwei Regionen, die am meisten EU-Gelder an Fördermitteln bekommen haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in uns gehen und einfach uns selbst auch die Frage stellen, wo wäre denn so ein kleines Land mit nur 9 Millionen Einwohnern mitten in Europa ohne die EU?
Ich glaube, das Traurige ist, dass man ja nicht nur in Österreich, sondern generell in der EU in den letzten Jahren und wohl bald schon fast Jahrzehnt eine immer stärkere zunehmende Skepsis gegenüber der EU sieht und eben gerade Parteien im rechten Spektrum das eben auch ganz stark vorantreiben und als Thema besetzen. Das heißt, es ist, glaube ich, leider nicht nur ein Phänomen, das in Österreich zu beobachten ist, sondern eben auch leider in anderen Ländern. Und ich glaube, es ist auch da wieder sehr, sehr interessant und wichtig, sich wieder eben zu fragen, was bringt uns die EU, sich einfach auch den Diskurs darüber zu schaffen, weil wir, glaube ich, eben auf der einen Seite so blind geworden sind dafür, was was bedeutet das eigentlich? Wie würde die Welt eigentlich für uns aussehen, wenn es die EU nicht gäbe, weil sie eigentlich in unserem Alltag extrem viel Einfluss nimmt. Ich meine, wir zahlen mit Euro, wir wechseln kein Geld mehr, wenn wir woanders hinfahren. Wir können kostenlos innerhalb der EU telefonieren oder kostenlos nicht, aber ohne Zusatzkosten. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele Vorteile, die wir in unserem Alltag eigentlich spüren könnten. Aber wir sind uns dessen einfach nicht mehr bewusst. Und ich glaube, deswegen wäre es wichtig, mehr Diskurs auch darüber zu haben, was ist die EU? Was ist unser Auftrag und unsere Vision davon? Und andersrum eben halt auch immer wieder bewusst zu sein, wo spüren wir eigentlich die EU selbst für uns?
Ja, und du musst dir überlegen, die jetzt, das muss ich rechnen, 29-Jährigen kennen es ja gar nicht. Also jeder, der jünger ist als 29, kann sich das Leben Österreich außerhalb der Europäischen Union ja gar nicht vorstellen, weil er es nie erlebt hat.
Jetzt fühle ich mich alt. Weil wir haben das ja.
Kommt ja darauf an, wo man geboren wurde, ja.
Aber ja, es ist schon so lange eine Realität, dass man sich es anders schon gar nicht mehr oder schwer vorstellen kann. Ja. Wenn ich hier jetzt den Podcast oder die Bühne nutzen möchte, einen Aufruf zu starten, warum sollen wir zur EU-Wahl gehen? Warum ist das wichtig?
Es gibt ein paar Länder in der EU, wo Menschen schon ab 16 wählen dürfen. Und das ist in Österreich so. Und das ist schon auch ein ganz starker Appell und ein lautes Hinausrufen an die Jugend. Liebe Leute, wenn ihr jetzt 16 seid und wählen dürft, dann bitte nehmt dieses Angebot wahr. Der demokratische Prozess der Wahl, die jetzt Anfang Juni stattfindet, ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass die Stimme der Jugend unbedingt gehört werden muss. Und alle, die älter als 16 sind, bitte auch unbedingt wählen gehen.
Nehme ich mir jetzt mit.
Also ich lebe seit fast 10 Jahren in Österreich, bin aber keine österreichische Staatsbürgerin. Das heißt, ich darf hier nicht wählen, ich darf hier nicht mitbestimmen, was hier in diesem Land passiert. Aber ich darf eben zumindest auf europäischer Ebene mitbestimmen. Und trotzdem hat eben die EU einfach großen Einfluss darauf, welche Politik hier in diesem Land gemacht wird. Das heißt, für mich ist es die Möglichkeit, eben trotzdem mitzubestimmen, wenn auch auf einer anderen Ebene, wie die Politik auf europäischer Ebene aussieht. Und das leitet eben auch trotzdem immer wieder die Politik der Nationalstaaten an. Das heißt, für mich ist es auch so einfach die Möglichkeit der politischen Partizipation.
Gestern habe ich auf unserer Website nochmal nachgelesen zur europäischen Bildungsarbeit EU-Gedanken fördern und Barrieren überwinden. Die ÖJAP selber, die tritt schon seit Anfang der 50er Jahren für die Vision eines vereinten Europas ein, also hat schon sehr lange Tradition hier bei uns in der ÖJAP. Und jetzt weiß ich, dass die europäische Bildungsarbeit aber gerade in den letzten 2 Jahren hier bei uns in der ÖJAP sehr stark gewachsen ist. Sebastian, kannst du uns da einen genaueren Einblick geben in diese Historie, in die Entwicklung dieser europäischen Bildungsarbeit, so wie sie jetzt auch heute aktuell stattfindet?
Also es ist ja so, dass die ersten Projekte und die ersten Initiativen, die außerhalb der österreichischen Staatsgrenzen passiert sind, auf das Engagement der Entwicklungszusammenarbeit der ÖJAP zurückgeht. Das heißt, vor über 50 Jahren hat diese EZA-Arbeit mit und für Burkina Faso damals begonnen. Dann kamen danach die Kooperationen, die wir nach wie vor haben mit Japan. Und so 2014 oder 2015 gab es die ersten kleineren, hauptsächlich Mobilitätsprojekte, die die ÖJAP gemacht hat. Das sind jetzt so wirklich die Förderschienen, Stichwort Erasmus Plus und die Vorgängerprojekte, wie sie damals geheißen haben, wo die europäische Bildungsarbeit wirklich jetzt angesiedelt ist. Und dann kamen so die ersten Kooperationen mit anderen Organisationen aus anderen europäischen Ländern. Und wie ich dann 2018 dazugekommen bin, waren wir zu zweit und haben, ich weiß noch, wie ich gekommen bin, hatten wir sechs EU-Projekte, die wir damals umgesetzt haben. Und die Bitte der Geschäftsführung, wie ich begonnen habe und wie ich die Abteilung übernommen habe, war, ein europäisches Netzwerk aufzubauen und die unterschiedlichen Kernkompetenzen, in denen die ÖAB ja tätig ist, auch über EU-geförderte Projekte, also über EU-Drittmittel umzusetzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe vor allem in den Jahren 19 und 20 ganz intensiv wirklich die ÖAB versucht, auf europäischer Ebene zu präsentieren und ein großes und starkes Netzwerk aufzubauen. Und so ist es uns dann auch gelungen, wirklich mehr Projekte zu bekommen. Wir haben uns dann irgendwann auch getraut, die ersten Projektanträge selbst zu schreiben, die ersten Projekte als Projektkoordinator zu übernehmen. Das bedeutet, dass die ÖAB als Vertragspartner zum jeweiligen Fördergeber auftritt. Und so sind wir größer geworden und haben mehr Projekte bekommen. Und irgendwann waren wir nicht mehr zu zweit im Büro, sondern zu dritt und dann irgendwann einmal zu viert. Und dann ist unser Büro aus allen Nähten geplatzt. Dann haben wir das Büro noch am alten Standort von BPI daneben okkupiert und hatten wir zwei Büros. Und dann waren wir fünf und sechs und jetzt sind wir mittlerweile zu siebt. Hier in unseren neuen Büroräumlichkeiten am Lebenscampus. Und unser Maximum, was wir hatten, das war irgendwann einmal letztes Jahr, wie ein paar Projekte gerade gegen Ende waren und neue gerade begonnen hatten, waren, dass wir 24 Projekte hatten, die wir auf europäischer Ebene umsetzen.
Wir haben in der ÖAB diese vier Themenschwerpunkte, also Bildung und Integration, Studierende und Jugend, Pflege und Betreuung und die EZA. Und da wollte ich euch fragen, welche Querschnittsverbindungen gibt es da zwischen der europäischen Bildungsarbeit und unseren vier Wirkungsbereichen von der ÖAB?
Also generell werden von europäischer Seite, zumindest in der Förderschiene Erasmus Plus, wo wir eben auch viele unserer Projekte, wodurch viele unserer Projekte gefördert werden, ein bisschen eine andere Themenaufteilung, die sich aber durchaus ganz gut in unseren Bereichen widerspiegelt. Zum einen gibt es eben eine Jugendförderung, da geht es um Jugendprojekte, das heißt, wir versuchen da eben auch mit unseren Jugendbereichen, sei es mit Ausbildungsfit oder eben auch mit den Studierenden aus den Studierendenwohnheimen zusammenzuarbeiten. Dann haben wir Erwachsenenbildungsprojekte. Das lässt sich eben sehr gut gemeinsam mit dem BBI umsetzen. Und wir haben Pflegeprojekte, wo wir eben auch versuchen, mit den Pflegehäusern oder auch der Pflegeschule zusammenzuarbeiten. Mhm. Genau, somit bilden sich sozusagen diese etwas anderen Bereiche aus der Erasmus-Welt auch durchaus in der ÖAB irgendwie ab.
Jetzt sprechen wir mal wieder über die EU-Projekte und jetzt möchte ich euch bitten, auch einmal ein, zwei Projekte hier kurz vorzustellen, sodass wir uns vorstellen können, was die Inhalte dieser Projekte sind oder was da passiert eigentlich.
Dann fange ich vielleicht kurz an. Die Julia hat es ja erwähnt, wir machen europäische Projekte in vier Kernkompetenzbereichen der ÖAB, und zwar eben im Jugendbereich, im Erwachsenenbildungsbereich, im Berufsbildungsbereich und im Pflegebereich. Und die letzte Kernkompetenz, die Pflege, hervorzuheben, möchte ich vielleicht kurz was über ein derzeit laufendes Projekt erzählen. Das heißt, LDCare 2.0 ist ein 2.0 deswegen, weil es schon ein 1.0 gab, wo die ÖAB damals nicht dabei war. Jetzt haben wir die Möglichkeit dafür. Dieses Projekt heißt Redefining Skills in a Post-Covid European Silver Economy. Und die Idee, warum dieses Projekt initiiert wurde, ist die, dass die Alterspyramide in der EU sich dramatisch verändert in den letzten Jahrzehnten. Und das geht auch so weiter. Ja. Wir haben immer weniger Geburten bei einer steigenden Lebenserwartung. 2021 war ein Fünftel der Bevölkerung in den EU-Ländern älter als 65. Das heißt, Und das heißt auch für den Pflegebereich in der ÖAB, immer mehr Menschen brauchen und vor allem brauchen auch in der Zukunft erschwingliche, präventive und kurative Langzeitpflege. Mhm. Und wir wollen gerne mit den 17 Projektpartnerorganisationen aus 10 Ländern in den nächsten 4 Jahren in diesem Eldicare 2.0 Projekt an folgender Zielsetzung arbeiten. Es geht in dem Projekt um die Entwicklung einer langfristigen Qualifizierungsstrategie für Fachkräfte im Pflegebereich. Und zwar, und das ist vielleicht ein Spezifikum hier, sowohl für formell ausgebildete Pflegekräfte als auch informelle Pflegekräfte.
Du meinst pflegende Angehörige.
Ganz genau. Das ist so wahrscheinlich die größte Gruppe der informellen Pflegekräfte, sind die pflegenden Angehörigen. Ja. Ein Ziel dieses Projektes ist einfach eine Höherqualifizierung, aber auch eine Umschulung von Fachkräften in der Altenpflege. Es geht darum, den zukünftigen Qualifizierungsbedarf von Pflegekräften in der Europäischen Union zu erheben und dann auch Lösungen dafür zu erarbeiten, und zwar in Form von Lehr- und Lernansätzen, in Form von Kursen, aber auch von Handbüchern. Und wir wollen das, und das ist eben dieses Spezielle, warum wir dieses Thema in einem EU-Projekt angesiedelt haben. Wir wollen gern hier die unterschiedlichsten Stakeholder an Bord holen. Also bei diesen 17 Projektpartnerorganisationen sind Bildungsakteure dabei, also zum Beispiel Berufsbildungsanbieter, aber auch Hochschulen. Es sind Marktvertreter dabei, es sind aber auch europäische Dachverbände dabei. Und so glaube ich, dass wir es schaffen, diese Thematik, wie gehen wir langfristig mit unserer immer älter werdenden Bevölkerung und dem Pflegebedarf dieser Bevölkerung in Europa um, einfach auf europäischer Ebene sich das anzuschauen und auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Das heißt, nicht nur innerhalb der Landesgrenzen in Österreich die Thematik anzuschauen, sondern die Thematik wirklich anzuschauen von: Wie schaut es in Griechenland aus? Wie schaut es in Bulgarien aus? Wie schaut es in Österreich aus? Wie schaut es in Belgien aus?
Also auch diese Kooperation zu nutzen, voneinander zu lernen und zu schauen, wie die Situation in anderen Ländern ist. Und für mich auch so, dass gemeinsam an einer Lösung arbeiten, weil wir das alle sehen in den Ländern, dass einfach die Geburtenrate am Sinken ist und die, also jetzt in Österreich, die Zahl der Menschen, die Pflegegeld beziehen, einfach immer weiter im Steigen ist. Und das betrifft nicht nur uns, sondern das betrifft unsere Nachbarländer innerhalb der EU genauso. Und auch schön zu sehen, dass wir dann für unseren Pflegebereich da eben auch dann Know-how dann und diesen Wissenstransfer auch nutzen können.
Und es ist nicht nur ein Wissenstransfer, sondern wir setzen dieses Projekt nicht bei uns im Büro im stillen Kämmerlein um, sondern arbeiten hier mit Kolleginnen und Kollegen, in dem Fall aus dem Pflegeheim Neumargereten und aus der Pflegeschule der ÖAB zusammen. Das heißt, die Umsetzungsmaßnahmen machen wirklich Mitarbeiterinnen in der ÖAB, die wirklich aus den Bereichen kommen und die echte Experten sind. Mhm. Ja, das heißt, alles, was Projektmanagement ist, alles, was Financial Management ist und Koordinierung ist, liegt bei uns. Das ist das, was wir wirklich gut können. Aber niemand von uns 7 aus dem Team der europäischen Bildungsarbeit ist ein Pflegeexperte. Mhm. Diese Pflegeexperten, wir haben 550 Pflegeexpertinnen in der ÖAB, ja. Und haben da eine ganz tolle Kooperation mit dem Pflegebereich, wo wir das in dem Projekt sogar aus 2 Bereichen umsetzen können, nämlich auf der einen Seite aus dem Ausbildungsbereich von der Pflegeschule und andererseits aus dem wirklichen Umsetzungsbereich hier am Lebenscampus in unserem Pflegewohnheim Neumargereten.
Julia, darf ich dich auch bitten? Würde mich freuen, wenn du auch über ein EU-Projekt rausnimmst, an dem ihr gerade arbeitet und ein bisschen davon erzählst.
Ich stelle ein kleines Projekt vor, das gerade eher so auf der Zielgeraden ist. Das Projekt heißt Directed by You oder Directed by Youth. Und das passt in diesem Kontext eigentlich ganz gut, denn es geht darum, Jugendliche zu befähigen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, und zwar in Form von Videos. Das heißt, wir haben im letzten Jahr Workshops gemacht mit Jugendlichen aus unseren Ausbildungsfit-Standorten in Wien und in Mödling und haben mit 25 Jugendlichen, zum einen haben sie mal Skills im Storytelling beigebracht bekommen, aber auch, wie mache ich eigentlich einen Film, wie schneide ich einen Film und das mit ganz einfachen Mitteln, also wie geht das Ganze am Smartphone, damit die Jugendlichen Themen in Filmen verpacken können, die ihnen wichtig sind. Das heißt, es ging darum, dass die Jugendlichen im Endeffekt ihre Stimme finden, gerade eben auch zu größeren Themen. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise ein paar Jugendliche ihre eigenen Rassismuserfahrungen verarbeitet haben in diesen Filmen oder sich mit Themen wie Queerness beschäftigt haben. Ja. Das heißt, Themen, die für die Jugendlichen selbst wichtig waren, wurden dann in kleinen oder auch längeren Filmen verarbeitet. Und das Ganze wurde dann zum einen hier in Österreich bei einem Filmfestival, das auch gemeinsam mit den Jugendlichen gestaltet worden ist, gezeigt und dann auch nochmal auf einem internationalen Filmfestival. Ja. Und für die Jugendlichen ist es natürlich eine wahnsinnige Ehre, weil es ist natürlich wahnsinnig cool, wenn ich einfach mal sehen kann, ich habe hier mit meinen Leuten gemeinsam einen Film gedreht und der wird dann auf einer Leinwand gezeigt, ja, und darf sogar zu einem internationalen Filmfestival reisen. Für die Jugendlichen war das wahnsinnig fein, weil sie haben sich zum einen halt einfach mal mit Themen beschäftigt, die ihnen wichtig sind, und haben eben auch die Fähigkeit an die Hand bekommen und wurden professionell begleitet dabei, wie sie das Ganze filmisch umsetzen können.
Was sind denn für euch die größten Herausforderungen bei eurer Arbeit?
Also sicher eine große Herausforderung bei uns ist, dass wir mit Partnerorganisationen zusammenarbeiten, die aus völlig unterschiedlichen kulturellen Hintergründen kommen. Also wir arbeiten mit Partnerorganisationen zusammen in allen Projekten, die irgendwo aus dem Dreieck Ankara, Helsinki, Lissabon kommen, so mehr oder minder. Ja. Da ist es natürlich so, dass manche Organisationen oder manche Kulturen auf die eine Sache sehr, sehr viel Wert legen und andere Organisationen und der kulturelle Hintergrund auf andere Sachen sehr viel Wert legt. Und da prallen natürlich Kulturen und Vorgaben von Organisationen aufeinander, die dann miteinander vereint werden müssen.
Es ist zum Glück keine tägliche Herausforderung, aber was mir gerade noch eingefallen ist, ist trotzdem auch manchmal das Thema Sexismus. Wir arbeiten ja einfach doch mit sehr unterschiedlichen Partnerorganisationen und Persönlichkeiten zusammen. Wir haben ein sehr junges weibliches Team. Mhm. Und sowohl mir als auch meinen Kolleginnen ist es leider dadurch halt eben auch ab und an passiert, dass wir mit Personen zusammengearbeitet haben, die eine gewisse Problematik mit eingebracht haben, sei es jetzt durch ihr persönliches Verhalten, sei es durch Thematiken, die aufgeworfen sind. Genau. Das heißt, solche Themen kommen natürlich auch einfach auf, dadurch, dass wir halt einfach in einem sehr diversen und auch einem sehr, sehr breiten Netzwerk einfach arbeiten. Ne? Und ich glaube, in der Vergangenheit haben wir das aber trotzdem durch einen starken Rückhalt einfach innerhalb unseres Teams gelöst. Das heißt, es war ganz klar, wie können wir uns über sowas reden, und falls es wichtig und markant ist, können wir auch füreinander einstehen. Und das war, finde ich, eine wichtige Erfahrung. Genauso haben, gibt es leider trotz allem auch immer wieder, sei es auch Rassismuserfahrungen, die Kollegen, Kolleginnen machen. Genau, das heißt, es ist nicht alles nur immer eine bunte Blumenwiese, auf der wir uns bewegen. Aber ich glaube, wir als Team schaffen es ganz gut, uns dabei irgendwie einen sicheren Hafen und einen Rückhalt zu bieten. Und es ist auch ganz klar, dass wir uns durch diesen Förderung der Europäischen Union gemeinsame Werte irgendwie teilen und tragen müssen. Ja. Und das heißt, es ist ganz klar, dass Diskriminierung in diesem Rahmen nicht tolerierbar ist.
So wie du sagst, das ist auch dass man in einem Team arbeitet oder, wenn ich es jetzt auf die ÖIAB umlegen darf, jetzt auch, wo diese Werte einfach wir leben und vorangetrieben werden auch, dass wir uns trauen, noch dafür einzustehen. Also ich denke mir gerade bei Sexismuserfahrungen, Rassismuserfahrungen, sind wir gerade in einer Phase oder in einer Zeit, wo wir auch lernen, das uns auch nicht mehr gefallen zu lassen. Und das ist dann auch schön, wenn dann auch der Rückhalt im Team oder auch des Teamleiters, jetzt schaue ich zum Sebastian noch, kommt, dass wir das, dass auch einem geglaubt wird. Auch das ist ja oft ein Thema, denke ich jetzt auch gerade bei uns Frauen, dass man sich vielleicht gar nicht sagen traut, weil man nicht weiß, ob es dann auch geglaubt wird und wie man dann auch als Team auch dann nachher gestärkt rausgehen kann. Also das. Ja, danke auch für den Aspekt, und den habe ich, man glaubt dann oft vielleicht, ja, so wie du sagst, die Blumenwiese, und das ist natürlich schön und bringt viele Benefits, auf so einem breiten Feld zu arbeiten, aber natürlich Rassismus, Sexismus oder andere Diskriminierungserfahrungen, die machen ja vor den Grenzen nicht halt. Ja. Unser Podcast, der hat ja den Titel Gemeinsam Zukunft gestalten, und jetzt, wo wir schon wieder die Minuten vergehen immer so schnell bei der Podcast-Aufzeichnung. Aber wenn wir an unseren Titel denken, gemeinsam Zukunft gestalten, was können wir oder auch unsere HörerInnen, was möchtet ihr da für Gedanken mitgeben? Was können wir jetzt als EU-BürgerInnen tun, um die Zukunft gemeinsam besser und schöner zu gestalten?
Ich meine, nochmal ganz kurz zurückgeben, das Motto, was immer auch hinter diesen EU-geförderten Projekten steht, ist ja auch das lebenslange Lernen fördern. Und die meisten Leute verbinden es nur mit Erasmus-Projekten oder Erasmus-Semestern an der Uni. Aber eigentlich steht es uns allen offen. Das heißt, ich würde gerne Einladung aussprechen an alle, sich auch nochmal die Lust drauf haben, zu reisen, zu lernen, in Austausch zu gehen, sich zu erkundigen, welche Möglichkeiten stehen ihnen offen. Denn es gibt wahnsinnig vieles und es ist total fein. Dann ist es eben einfach gefördert. Man hat die Möglichkeit, Workshops in anderen Ländern zu machen, in einem interkulturellen Kontext. Das sind einfach extrem bereichernde Erfahrungen. Deswegen würde ich einfach gerne diese Einladungen rausgeben.
Ja, werde ich den Kontakt und auch die Website und alles natürlich in den Shownotes auch wieder verlinken, sodass jetzt potenzielle ZuhörerInnen, die da Lust bekommen haben, oder auch vielleicht kennt man auch einfach jemanden und dann kann die Info weitergeben, dass es da einfach laufend feine Projekte gibt, wo man teilnehmen kann und auch verreisen kann und sich einfach international vernetzen kann.
Und vielleicht noch einmal der Appell und noch einmal das Thema, was wir ganz am Anfang besprochen haben, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Es gibt jetzt Anfang Juni die Möglichkeit für jede Europäerin und jeden Europäer, seinen demokratischen Teil zu dieser Zukunftsgestaltung beizutragen, und das ist einfach aktiv zur EU-Wahl zu gehen, sich vorher zu informieren, welche Parteien treten denn an, wer vertritt meine Interessen im größten Ausmaß. Ja? Niemand wird eine Partei finden, wo das Parteiprogramm 100% passt. Dann müsste jeder Österreicherin und jeder Österreicher sich sein eigenes Parteiprogramm schreiben. Das wird nicht funktionieren. Aber welche Partei passt am besten zu mir, und dann einfach hinzugehen und von diesem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
Ja, dem schließe ich mich an, vom demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Und auch immer wieder daran denken, dass wir auch alle unseren Beitrag leisten, zu gestalten, sei es jetzt zivilgesellschaftlich, aber natürlich auch demokratiepolitisch. Und dieses Recht und auch diese Pflicht auch wahrzunehmen. Dann sage ich danke, für dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir jetzt auch diesen Bereich in der ÖIAB auch nochmal näher beleuchten konnten. Und ja, ich freue mich schon, von euren zukünftigen Projekten zu hören, zu lesen.
Gerne. Danke, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Danke.
Wenn ihr noch mehr über die EU-Projekte der ÖJAB erfahren möchtet, dann schaut doch gerne auf unserer Website vorbei. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eure 5-Sterne-Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Dabeisein, alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gemeinsam Zukunft gestalten.